So, und jetzt gehen wir mal davon aus, die 2,5 Minuten, die ich jetzt weg war, für die Ärzteschaft ist da nicht viel passiert, aber für mich hat sich die Welt komplett verändert. 2,5 Minuten entsprechen gleich 150 Sekunden. Jetzt rechnen wir mal die 150 Sekunden mal 5 Millionen Bilder. Dann komme ich bei meiner Rechnung auf 750 Millionen Bilder, die ich in den 2,5 Minuten vom Bewusstsein her aufnehmen konnte. Und wenn ich sage, ich war eine Woche weg, ja, und ich könnte diese Zeit wirklich für mich jetzt nochmal auseinanderziehen und könnte jede einzelne Sequenz beschreiben, dann versteht man erstmal, was überhaupt möglich ist. Und auf dieser Ebene zu arbeiten, auch hier, ist das Beste, was wir machen können. Wir haben ein unglaubliches Fassungsvermögen, ein Erinnerungsvermögen, wenn wir in einen bestimmten veränderten Bewusstseinszustand gehen. Okay? Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Ja, der arme Verstand, er kommt an seine Grenzen. Also nach dem Motto, er hat ausgedient. Ne? Er hat nicht die Möglichkeit zu verstehen, was zukünftig geschehen wird. Jetzt überlegt mal, wenn der Verstand jetzt einfach mal symbolisch gesehen ein Freund von euch ist, der leider Gottes ein sehr begrenztes Fassungsvermögen hat, ja? Und mit diesem Freund sprecht ihr über die Zukunft. Und ihr sprecht mit dem vielleicht, dass ihr jetzt hier wart. Und da gab es so einen Heilpraktiker, der alles Mögliche da erzählt hat. Dann könnte es sein, dass dieser Freund Angst bekommt. Weil der rein aus dem Verstand her nicht nachvollziehen kann, was ihr ihm da erzählt. Weil er versucht, mit 24 Bildern in der Sekunde sich etwas vorzustellen. Das geht nicht. Wenn wir mit dem Verstand versuchen zu erfassen, wie das Jenseits aussieht, was uns erwartet, wenn wir sterben, geht nicht. Okay? Hier am Beispiel jetzt mal, wie unser Verstand arbeitet. Unser Verstand kennt die dreidimensionale Welt. Das bedeutet Länge mal Breite mal Höhe. Das hier, was ich hier aufgezeichnet habe, soll jetzt ein Tresor sein. So. Und der Verstand möchte einen wertvollen Ring sichern, indem er abends diesen Diamantring in den Tresor einschließt. Der einzige Schlüssel, den er hat, den legt er vielleicht auch noch unter die Zunge, ich übertreibe jetzt mal, und schläft damit, damit ja keiner drankommt. Jetzt überlegt euch mal, wenn dieser Mensch am nächsten Morgen seinen Schlüssel nimmt, den Tresor aufschließt und der Ring ist weg, da flippt er aus, oder? Anderes Beispiel, ich gehe jetzt einfach eine Dimension runter, A mal B, Länge mal Breite, und gehe jetzt so in die Natur und beobachte die Ameisen. Tiere, die sich nur auf dieser zweidimensionalen Ebene bewegen. Die gucken nur links und rechts. Ne? So. Und jetzt haben die da vielleicht irgendwas zum Futtern in der Mitte. Ne? Und jetzt gehe ich von oben mit dem Haken hoch und nehme das einfach weg. Was passiert jetzt mit den Tieren? Die verstehen das nicht. Ja? Die kriegen überhaupt nicht mit, was da jetzt passiert. Nicht, dass sie jetzt keinen Verstand haben, sondern das ist so, die denken eben nur auf dieser zweidimensionalen Ebene. Und so denkt unser Verstand nur in dieser dreidimensionalen Ebene. Er versteht nicht, dass darüber noch weitere Ebenen existieren, die diese Ebene durchdringen. Ja? Ja. Und wenn der Mensch jetzt dann seinen Tresor aufschließt und sein Ring ist weg, dann schaltet der Verstand ab, weil das begreift er nicht. Und so gibt es mittlerweile viele Menschen, die ein Riesenproblem damit haben, in diesen Zeiterscheinungen, die ja immer mehr auch über die Medien kommen, dass Menschen außergewöhnliche Fähigkeiten entwickeln, die können dem nicht mehr folgen. Die setzen sich nächtelang vor den PC, recherchieren im Internet und suchen nach den Krümeln, um zu beweisen, dass das alles nicht echt ist. Da werden ganze Pamphlets werden da erstellt, ja, dass das gar nicht sein kann, dass zum Beispiel ein Mensch durch eine Windschutzscheibe, also durch eine Scheibe durchgehen kann, ne? Oder durch eine Scheibe durchgreifen kann. Habt ihr das schon mal gesehen? Schaut mal. Ich fange mal jetzt mal an mit der geistigen Chirurgie. Oh, was hat man die kaputt gemacht, ne? Wer glaubt daran, dass es geht?
Die philippinischen Heiler?
Ja, zum Beispiel.
Ich habe mich jetzt gerade mit Menschen unterhalten, die ja? da geheilt wurden.
Ich habe mittlerweile einen ganz lieben Menschen kennengelernt, der mir auch meine Wasseranlage besorgt hat. Und der fliegt mehrmals im Jahr mit Menschen, die Krebs haben, auf die Philippinen. Und er sagt, es gibt Heiler und es gibt Heiler. Ja, aber er fährt zu den Heilern, die seriös sind. Und die können Folgendes. Die gehen mit ihrer Hand in den Leib eines Körpers rein und entfernen dort einen Tumor oder dergleichen. Und wenn die ihre Hand dann wieder rausnehmen, dann haben die den Tumor in der Hand, aber am Körper selber ist nichts zu sehen. Oh, was hat man da vor Jahren schon im Fernsehen für Scharlatane entlarvt? Ja? Dieser Mann, von dem ich jetzt spreche, der einen dieser Heiler dort kennt, hat eine Filmdokumentation gemacht, hat mir die auch überlassen. Und er hat mich nochmal an eine Situation erinnert, die ich vor 14, 15 Jahren erlebt habe, als ich beim Dieter Dorn war. Wer kennt den Dieter Dorn, der die Dorn-Methode entwickelt hat?
Ja, das Buch.
Ja, okay. Und ich habe bei dem eine Ausbildung gemacht und da hat der Dieter Dorn ja Sägewerksmeister ist und Bauer und keine Approbation hat, ist kein Arzt, ist auch kein Heilpraktiker, dürfte der normalerweise ja gar nicht behandeln. Und da habe ich einen Professor Dr. Hansen bei ihm kennengelernt und der hat sozusagen die Hand über ihn gehalten. Ne? Der hat ihn also quasi abgesichert. Ne? Und wir beide waren uns von Anfang an sofort, waren wir uns irgendwo so richtig nah und seine Frau genauso. Und dann hat er abends bei einem Glas Wein hat er erzählt, was ihm und seiner Frau alles schon passiert ist. Und dann hat er erklärt, als junger Assistenzarzt war er im OP, war bei einem Gehirntumor bei einem OP jetzt beteiligt und dann ist er auf Nulllinie gegangen. Dann kam der Chefarzt in die OP reingeflogen und hat gesagt, lasst mir den bloß nicht abnippeln hier, holt mir den zurück. Ne? Das haben sie auch geschafft. Und dieser junge Assistenzarzt, der Professor Wilfer Hansen, war dann im Aufwachraum dabei, als der wieder zu sich kam. Das Erste, was dieser Mann jetzt sagte, oder was er machte, er lachte. Dann hat er gesagt, da war ja ganz schön was los in der OP, ne? Und dieser Dr. Hansen sagt, wieso? Ja, wie der Chef da reingeflogen kam, ne? Und hat sie alle zu Sau gemacht. Dann hat er gesagt, ich verrate Ihnen jetzt mal was. Sie waren auf Nulllinie, Sie waren gehirntot. Woher wissen Sie das? Ja, sagt er, das habe ich alles von da oben beobachtet. Ich hing unter der Decke, habe auf meinen Körper geguckt, habe das ganze Thema von oben geschaut. Ich hatte keine Angst, ich hatte auch keine Schmerzen. Das war übrigens eine schöne Zeit, sagt er. Und dann habe ich gesehen, wie der reinkam. Dann konnte dieser Patient, der auf Nulllinie war, aber nicht nur diese Situation beschreiben, sondern er konnte jeden Vornamen von jedem Arzt, von dieser Krankenschwester nennen. Die hatten, bevor das passiert war, hatte irgendjemand eine Anekdote über das letzte Wochenende, ich sag mal, geschildert, die sehr lustig war. Die hat er dann auch noch wiederholt, ja, und zum Besten gegeben. Und das hat jetzt diesen jungen Assistenzarzt total verblüfft. Ja, und er hat versucht, mit anderen darüber zu sprechen. Die haben alle gesagt, komm, hör auf, ist alles ein Quatsch, gibt's doch gar nicht. Aber das hat ihn nicht zur Ruhe kommen lassen. Und auf seiner Suche, bei den Recherchen, die er gemacht hat, hat er noch zwei andere Ärzte gefunden, denen ähnliche Dinge passiert sind, ähnliche Phänomene, wo sie sagen, der war tot, der war auf Nulllinie, der könnte und dürfte das eigentlich überhaupt nicht wissen, wie soll er das denn mitgekriegt haben? Ne? So, und dann haben diese drei, inklusive ihrer Frauen, haben gesagt, okay, da muss noch mehr sein. Dann sind die in die ganze Welt gereist. Der hat mir ein Filmmaterial gezeigt, wenn das im Fernsehen heute käme, ja, würde niemand mehr daran zweifeln, was es alles gibt. Und dann hat er gesagt, kann ich nicht machen. Mein Sohn hat meine Klinik übernommen. Ja. Dieser Sohn denkt ganz anders wie sein Vater, glaubt überhaupt nicht an diese Dinge. Und die Eltern, ja, die das schon erfahren haben, die waren nicht nur auf den Philippinen, die waren in Brasilien, die waren in der Sowjetunion, die sind in die ganze Welt gereist und haben diese Phänomene gefilmt. Die Frau von dem Dr. Hansen hatte selber einen Tumor, das haben sie röntgen lassen, dann haben die das von dem Heiler entfernen lassen, sind anschließend sofort wieder in ein Krankenhaus, haben die Röntgenaufnahme neu machen lassen, der Tumor war weg. Ja? Und wo er gesagt hat, und für ihn war das wichtig als Dokumentation, und dann hat er mir da Sachen gesagt und auch gezeigt, die waren vom Feinsten. Das liegt jetzt schon ewig lang her, jetzt kommt diese Geschichte wieder über meinen Freund, der die Wasserfilteranlagen verkauft, ja? Und der erzählt mir jetzt wieder das Gleiche. So. Und das Interessante dabei ist, um dieses Phänomen sehen zu können, muss das dritte Auge geöffnet sein. Wir müssen also im Grunde genommen dimensionsübergreifend in ein feinstoffliches Feld hineinsehen, um zu sehen, was da eigentlich vor sich geht. Ja? Und diese Heiler werden geistig überschattet von Wesenheiten, die durch die durcharbeiten. Jetzt will ich um Gottes Willen euch keine Angst machen, ja? Aber das passiert mir bei meinen Vorträgen auch. So. Dann, eine Person geht durch Glas, durch eine Glasscheibe durch. Habt ihr das schon mal gesehen?
Nee? Ich habe das eben nicht verstanden, wie die sind überschattet, die Heiler.
Das heißt, da geht im Grunde genommen ein Geist einer höheren Persönlichkeit in den Arzt rein und arbeitet durch und durch.
Ja, aber ist doch nicht negativ.
Für viele Menschen ist das beängstigend. Okay? So war das gemeint. Aber ich sage jetzt mal, die Schulmedizin, rationell denkende Menschen, die im Grunde genommen in ihrem Verstand blockiert sind, die also nicht über das dritte Auge sehen können, hält sich die Sinn, können nicht sehen, was wirklich passiert. Verstanden?
Aber es ist ja ein Phänomen, dass wenn sowas dokumentiert ist, dass sich die Menschen da überhaupt nicht drum kümmern. Also es ist ja wirklich so, was sie nicht verstehen können, kann nicht sein. Ne?
All diese Dinge, die ich jetzt hier nenne, sind alles Dinge, die ich schon gesehen habe. Und normalerweise müssten die Fernsehsender, die müssten Sturm laufen, die müssten das doch verbreiten. Wenn jemand durch Glas durchgeht, ja, da klopft man also vorher davor, ne, und dann geht er da durch. Und dann klopft man wieder und dann ist die Scheibe immer noch da. Aber jetzt komme ich mal zu ganz simplen Dingen. Bei mir findet sich ja alles wieder, ja, was entweder austherapiert ist, was in Kliniken rausgeworfen wurde, oder aber über irgendwelche Phänomene berichtet, die keiner hören will. Da kommt dann zum Beispiel jemand zu mir und sagt, Herr Wester, ich verstehe das nicht. Ich habe immer noch eine andere Stimme in meinem Kopf. Die gehört aber nicht zu mir. Werde ich jetzt verrückt? Dann habe ich gesagt, nee, Sie werden nicht verrückt. Und dann gehe ich in das Thema rein und erkläre, was da abgeht. Dann kommt eine Frau zu mir und sagt, meine Mutter ist vor 3 Monaten gestorben. Die habe ich jetzt schon 2-mal im Schlafzimmer gesehen. Werde ich jetzt verrückt? Aber ich sage, nee, Sie werden nicht so verrückt. Sie werden nicht so wie ich. Ja? Wenn man diese Dinge sieht, dann sind sie einfach da. Und dann habe ich sie im Grunde genommen auf die ganze geistigen Dinge mal gebracht. Und sie waren ihr sehr dankbar, weil ich habe ihr geholfen, in Kommunikation zu gehen mit ihrer Mutter. Was ihr sehr geholfen hat, weil da waren noch ein paar Punkte offen. Teleportation. Erklären, was es ist. Mit Gedankenkraft. Dinge einfach bewegen, ja? Ohne dass ich sie anfasse. Es gibt in China mittlerweile richtig große Schulen, wo Tausende von Kindern, die telekinetische Fähigkeiten haben, die werden dazu ausgebildet. Und es gibt auch auf Hawaii sehr viele Kinder, die mit dieser Fähigkeit geboren werden. Und ich möchte mal auf eine Geschichte zu sprechen kommen. Stellen Sie sich mal vor, wir stehen jetzt so und wir haben hier eine Wand. Und dort auf dem Tisch steht jetzt eine Tasse mit einer Untertasse. Ne? So, und dieses Kind bewegt jetzt mit seinen Gedanken diese Tasse durch die Wand durch. Also das zu bewegen ist ja schon der Hammer. Aber durch die Wand durch und setzt die Tasse dann mit Gedanken wieder auf den Tisch auf, dann sage ich Ihnen, wenn Sie das sehen, dann haben Sie ein Problem. Wenn Sie noch keins haben, dann kriegen Sie eins. Ne? Weil Sie versuchen, das irgendwie rational zu erklären, geht nicht. Materialisation bedeutet, dass wir einen Gegenstand, der vorher nicht da war, einfach in der Hand irgendwo plötzlich erscheinen lassen. Okay?
Sai Baba.
Ja? Dematerialisation bedeutet, dass dieser Gegenstand, den ich jetzt noch in der Hand habe, plötzlich verschwunden ist. Wenn Sie ganz ehrlich sind, damit hatten Sie selber irgendwo über irgendwelche Fernsehsender auch schon mal Berührung. Ne? Irgendwo haben Sie es mal gesehen, aber Sie haben gedacht, naja, ist ja alles irgendwo Humbug. Und ich sage Ihnen, mit diesen Dingen werden wir, mit diesem Phänomen werden wir noch viel, viel stärker in Berührung kommen. Richtig heiß wird es jetzt hier, ja, wenn Sie Einblicke kriegen in parallele Universen. Das bedeutet, und jetzt will ich Sie wirklich nicht überfordern, aber wir sind hier nicht alleine. In dieser Zeit, die wir hier haben, gibt es Parallelzeiten. Und wenn Sie da reinblicken können, dann werden Sie feststellen, dass hier auch noch andere Kulturen leben. Wir nehmen uns aber gegenseitig überhaupt nicht wahr. Aber da will ich jetzt nicht zu weit gehen. Und wir sprechen immer noch über den Verstand, der tresormäßig denkt. Und wir sprechen von einer Bewusstseinsebene, der wir uns immer mehr öffnen werden, ob wir das wollen oder nicht, das wird so sein, die in der Lage ist, Dinge wahrzunehmen, die sie vorher nicht wahrgenommen haben. Und das ist nichts Schlimmes, das hat einfach was damit zu tun, dass sich ihr Energiefeld verändert. Und ich habe Ihnen ja erklärt, es geht um Information, es geht darum, dass unsere DNS sich verändert, dass diese kleinen Antennen in der Lage sind, Informationen aufzunehmen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das habe ich vorhin schon mal so in Frage gestellt. Was ist denn, wenn die Information in der Zelle ist? Wie kommen wir denn jetzt da dran? Wir müssen lernen, sie nicht nur aufzunehmen, sondern auch zu verarbeiten. Und jetzt sind wir bei einem Wort, das kennen wir alle, Intuition. Okay? Was müssen wir machen? Wir müssen auf eine Wahrnehmung achten, die wir eigentlich alle haben, aber sträflichst vernachlässigen. Warum das so ist, komme ich nachher nochmal dazu. Was können wir tun? Wir müssen lernen, den Verstand auszuschalten, weil er blockiert den Informationsfluss. Wenn wir meditieren und unser Verstand sagt, blöck, 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 ne? Der haut uns so mit Gedanken zu, dass wir nicht meditieren. Wir können gar nicht abschalten. Ne? Und das ist so ziemlich eine der wichtigsten Aussagen, die ich heute Abend treffe. Wir müssen die Vorstellungskraft einsetzen. Wir müssen anfangen zu visualisieren. Dinge, die mir als Wissenschaftler vor 20 Jahren nie in den Sinn gekommen wären. Weil ich was gemacht habe? Beweise, ne? Ich habe immer nur geguckt, wo sind die Beweise? Ja? Wo kann ich etwas nachvollziehen? Diese Dinge laufen auf ganz anderen Ebenen ab. Und wenn die geistige Welt sagt, wir holen euch in eurer Fantasie ab, dann sagt euer Verstand, nee. Okay? Und ich sage euch, doch. Weil die Wirklichkeit, die in unser Leben tritt, beginnt mit dem, was wir uns vorstellen. Das, was wir in unseren kühnsten Träumen visualisieren, was wir, ich sag mal, uns zurechtspinnen, ja? Formt unsere Wirklichkeit. Wenn wir jetzt mal so 20 Jahre zurückgehen, dann kommen mir so Namen Murphy, Tepperwein, Freitag, wie sie alle heißen. Die haben Bestseller geschrieben, ne? Kraftzentrale, Unterbewusstsein, gucken wir da so irgendwie. Und ich habe diese Bücher gelesen, habe das probiert, habe gedacht, bei mir funktioniert das nicht. Ja? Positiv gedacht und, ging nicht. Was dadurch, ich sage jetzt mal, in den Menschen schon angeleiert wurde vor 20 Jahren, hat aber immer noch nicht richtig Früchte tragen können. Wenn ich mit Menschen rede und sage, hier, du musst deine Vorstellungskraft benutzen, du musst anfangen zu fantasieren, dann gucken die mich recht merkwürdig an. Ich bin zwar jetzt hier aus Heppenheim, aber nicht da hinten aus der Ecke. Ne? So, wir sollen lernen zu visualisieren. Und dann kommt nochmal wieder dieser Körper dazu. Wir sollen diesen Körper emotional entlasten. Und mit jeder emotionalen Entlastung geht auch eine emotionale Entgiftung vor sich. Und wenn wir emotional entgiften, dann geht das auch auf der physischen Ebene, über die Körperebene, dass die Gifte losgelassen werden. Und das insgesamt fasst sich zusammen unter dem großen Thema Energieblockaden. Es gibt zwei Möglichkeiten, jetzt sage ich mal, Transformationen zu begehen. Wir können es über die Erkenntnis, über die innere Wahrnehmung oder aber wir gehen über den Körper. Jetzt können Sie sich sicher vorstellen, ich meine, ich habe zwar auf dem Schild stehen, Naturheilpraxis für Energiemedizin und Bewusstseinsentwicklung, dass also sehr viele Menschen kommen, die da schon offen für sind. Und mit denen kann ich natürlich super über, ich sage mal, Supervisionen, in dieser Richtung energetisch arbeiten. Aber was ist bei Menschen, die total verkopft sind? Die einfach kommen und sagen, Herr Fester, Sie sind für mich die letzte Rettung. Ja? Wenn ich denen was vom Bewusstsein erzähle, sage, wo ist das? Ja? Können die nichts mit anfangen. Wenn ich aber jetzt hingehe und sage, ich habe eine gute Idee. ich sehe einfach, dass in ihrem Körper einfach zu viele Säuren sind. Ja? Und ich helfe ihnen jetzt mal, diese Säuren auszuleiten. Die ganzen Gifte, alles das, was der Körper da so im extrazellulären Raum abgespeichert hat über all die Jahrzehnte, Medikamentenrückstände und was da alles drin ist. Und dieser Mensch macht mit. Dann passiert etwas ganz Interessantes. Nach einer gewissen Zeit verändert er sich. Und zwar deswegen, weil die Gifte, die er im Körper hat, die ganze Zeit sein Bewusstsein blockiert, zumindest beeinträchtigt haben. Und wenn die Gifte aus dem Körper draußen sind, verändert er sich. Ja? Wer von Ihnen hat schon mal eine Diät gemacht? Oder wer von Ihnen ist umgeschaltet, so auf Vegetarier-Dasein oder wie auch immer? Oder Sie kennen vielleicht irgendjemand, da werden Sie mir recht geben, dass jede Ernährungsveränderung automatisch eine Bewusstseinsveränderung mit sich bringt. Ja? Und dass Menschen, die diese Veränderung durchlaufen haben, sich gar nicht vorstellen können, sich mal wieder vielleicht von dem dann zu ernähren, was sie vorher gegessen haben, weil sie diese Leichtigkeit einfach nicht mehr verlieren wollen. Okay? Das bedeutet?
Fasten aber.
Ja.
Ganz deutlich.
Ganz deutlich. Ich habe jedes Jahr gefastet. Ja. Und das längste war mal 40 Tage. Ne? Und ich habe das dann nach der Jasmin gemacht, also auch mit, ohne Wasser und so weiter und so fort.
Okay.
Und das war alles wunderschön. Nur mein kleiner Sohn von damals 3 Jahren hat auch angefangen, damit hat gesagt, ich esse jetzt auch nichts mehr. Ne? Und der ist so fixiert auf mich, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Ne? Der Kerl, der muss essen. Ne? Der wollte dann auch nicht mehr essen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay. Diese Entgiftung hier ist für jeden angesagt. Wer das noch nicht gemacht hat, dem rate ich das sehr, dem lege ich das sehr ans Herz. Viele Menschen, die auf dem Lichtweg, auf dem geistigen Weg unterwegs sind, machen sich zu wenig Gedanken darüber, dass die Zeitqualität nicht mehr rein geistiger Natur ist, sondern den Körper mit einbezieht. Und wenn wir den Körper zu wenig berücksichtigen, was leider Gottes auch viele spirituelle Menschen tun, sie vernachlässigen ihren Körper, und ich weise ihnen das dann auch nach, ja, dann beißt sich da was. Wer kennt die Frau Dr. Kübler-Ross? Mhm. Viele, ja. Eine ganz bekannte Sterbeforscherin. Sie hat mir damals, 96, sehr geholfen, durch die Lektüre, die sie geschrieben hat, mit meinem eigenen Nahtoderlebnis besser umzugehen, weil ich konnte mit niemandem darüber reden. Da gab es auch keinen Arzt, der das auf seinem Klingelschild hatte. Ne? Mit wem wollte ich über ein Nahtoderlebnis reden, ohne dass man mich lächelt oder sagt, der gehört in die Psychiatrie oder wie auch immer? Und durch diese Berichte, die sie geschrieben hat, was sie mit Verstorbenen im Übergang erfahren hat, habe ich gedacht, boah, ich bin doch nicht alleine. Und dann kamen mir andere Dinge zu Hilfe, wo ich Adressen bekommen habe von Menschen, die sich damit auskannten. Bin dann auch in England gelandet, bin viele Jahre nach England rübergefahren. Und dann hat mir die Leiterin von diesem Institut dann nur gesagt, Gerhard, du bist nicht schizophren, du hast eine Gabe und es wird Zeit, dass du sie einsetzt. Ja? Weil, wenn Sie Dinge wahrnehmen, und wir hatten ja vorhin so eine ganze Latte, ne? Plötzlich sehen Sie Verstorbene, Sie hören Stimmen, ja? Sie sehen Dinge, die eigentlich gar nicht da sein dürften, oder sehen Dinge, die andere tun, die andere aber gar nicht wahrnehmen, lauter solche verrückten Sachen, dann zweifelt man an seinem Verstand, und den habe ich ja schon zu Genüge erklärt, der weiß gar nichts mehr, der versteht überhaupt nichts mehr. So, nachdem ich das dann wusste, habe ich dann in meiner Praxis plötzlich ganz viele Menschen angezogen, die was hatten? Ein Nahtoderlebnis. Ich habe dann auch angefangen, bin auf Messen gegangen, habe solche Stände, Informationsstände gemacht, habe versucht, dieses Thema in die Breite zu bringen. Dann habe ich dann ich habe auf die Uhr geguckt, ich habe eine Strichliste gemacht, weil das dann plötzlich auffällig wurde. Ich hatte in 3 Stunden 11 Leute, die an meinen Stand gekommen sind und haben gesagt, ich hatte ein Nahtoderlebnis. Das ist sowas von unwahrscheinlich, ja. Und solche Dinge haben mich natürlich sehr nachdenklich gemacht. Ne? Entgiften.
Also mit Entgiften ist jetzt wirklich eine Diät gemeint?
Nicht unbedingt. Man kann auch eine Leber-Galle-Reinigung machen, man kann auch den Darm entlasten.
Also so eine Kolontherapie zum Beispiel?
Ja, jetzt bin ich aber kein Freund von solchen, jetzt sage ich mal, so massiven Veränderungen im Körper. Ne? Also Darmspülung oder so, wäre überhaupt kein Freund davon. Und selbst wenn ich jetzt irgendwas nehme, wo ich dann anschließend nicht mehr von der Toilette komme, dann ist mir das auch zu heftig. es gibt ganz andere Möglichkeiten, die man aus der Natur benutzen kann, die das langsam, friedvoll und so ausschleichen, ausschleusen, dass sie das eigentlich gar nicht merken und sie dann aber eine komplette Blutreinigung und auch Darmreinigung erzielen. Und wenn Sie das interessiert, können wir nachher nochmal drauf eingehen. Gedanken schaffen unsere Realität. Wer sich da noch keine Gedanken darüber gemacht hat, der soll das ab jetzt tun. Ich sage Ihnen mal aus tiefster Herzensüberzeugung, ich bin heute an einem Punkt angekommen, wo ich niemanden, weder meine Eltern noch sonst irgendjemand, für aber auch nur die kleinste Kleinigkeit in meinem Leben verantwortlich mache. Ich habe verstanden, ich habe erkannt, ich habe das alles selbst bewirkt. Und man hat mir Einblicke gewährt bei meinem letzten Nahtoderlebnis, wo ich sehen konnte, wie ich das gemacht habe. Das ist jetzt schwierig zu erklären, wie man mir das gezeigt hat. Aber die Wahrnehmung war eindeutig. Ich konnte erkennen, durch welches Denken, durch welche Emotionen ich mein aurisches Feld verändert habe, in Resonanz gegangen bin und habe dann entsprechend Menschen angezogen, Situationen mitkreiert, die dann genau diese Probleme hervorgerufen haben. Und so wie man sagt, die Welt ist unser Spiegel, das ist kein Witz. So wie ich gesagt habe, unser Körper ist unser Spiegel, das ist auch kein Witz. Das sollte für Sie die wichtigste Realität für die Zukunft werden. Meditation. Wie ich angefangen habe zu meditieren, habe ich gedacht, ich kann das nicht. Ich kann nicht meditieren. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das machen sollte. Da haben andere dann in dem Kreis erzählt, was sie alles erlebt haben und Farben gesehen haben. Und ich in meinem rationalen Verständnis ging überhaupt nicht. Aber nachdem ich mein erstes Nahtoderlebnis erlebt habe und mir bewusst wurde, dass es noch eine ganz andere Wirklichkeit gibt, da wurde mein kindliches Gemüt gerichtet, da wurde meine Fantasie, meine Vorstellungskraft immens gestärkt. Und das, was ich jetzt gelernt habe, ist, in der Meditation gestalte ich meine innere Welt. Und sie entspricht dem Zustand nach dem Tod. Das ist jetzt erklärungsbedürftig, ne? Dalai Lama hat mal gesagt, der wichtigste Augenblick im Leben eines Menschen ist sein Sterbeprozess. Jetzt muss man sich überlegen, was hat er denn damit jetzt gemeint? In dem Moment, wo ich vielleicht ein Leben sehr unbewusst lebe, sehr viel Unrecht in diese Welt bringe, sehr viel Emotionalität anhäufe, aber im Sterbeprozess oder kurz davor, jetzt sage ich mal, eine Erleuchtung erfahre, eine Erkenntnis, irgendeinen Zusammenhang verstehe, begreife, der dazu beiträgt, dass ich meine innere Haltung, meine Gefühlswelt verändern kann, wird das dazu führen, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes emotionale Belastung abwerfen kann und ich mit mehr Leichtigkeit in die geistige Welt gehe. Als Beispiel, wenn Sie sterben, dann sitzen Sie wie in einem Heißluftballon, in so einem Korb. Und dieser Heißluftballon steigt. Irgendwann wird er langsamer. Das Gefühl, was Sie aber entwickeln im Sterbeprozess, ist, dass Sie von immer mehr Liebe, von immer mehr Licht umgeben sind. Sie werden richtig hungrig danach und denken, wow, wo geht denn das noch hin? Und plötzlich bleibt der Korb stehen. Es ist jetzt nur eine Symbolik. Und dann macht man sie darauf aufmerksam und dann sind an diesem Korb, stehen da so Säcke, so zum Beispiel Hass auf die Schwiegermutter. Ja. Oder irgendwelche Geschichten, wo sie in dem Moment wirklich merken, ja, damit bin ich nicht fertig. So, und jetzt bleibt das Ding da stehen. Jetzt sind sie in einer Ebene, in einer Lichtebene in der geistigen Welt angekommen, wo sie nicht weiter können. Aber sie sind hungrig geworden. Denn in dem Moment, wo sie in diese Ebenen hineingehen, wo sie diese Leichtigkeit spüren, wo sie diese Freude, diese Liebe spüren, die immer mehr zunimmt, plötzlich werden sie ausgebremst. Was glauben Sie, was Sie für ein Gefühl entwickeln, wenn das Ding stehen bleibt? Wissen Sie, was Sie für eine Sehnsucht in sich haben? Sie wollen weiter. Und Sie erkennen, warum Sie nicht weiterkommen. Und es ist ganz schwer, das überhaupt in Worte zu fassen, was ich Ihnen erklären möchte, aber mit diesem Heißluftballon ist es einigermaßen erklärbar. Das bedeutet, Sie möchten jetzt eine Schere nehmen oder ein Messer und möchten diesen Sack abschneiden. Ne? Nur so ohne weiteres geht das nicht. Jetzt kommt nämlich noch ein Aspekt dazu, wenn die Schwiegermutter vielleicht im gleichen Augenblick auch noch stirbt, ja, und steigt jetzt neben uns hoch, ja, und wir sind jetzt immer mehr beide in der Liebe und erkennen eigentlich den Schwachsinn, den wir da miteinander gelebt haben, möchten jetzt durch dieses Erkennen in den Frieden gehen, dann funktioniert das nicht.